Hallo und herzlich willkommen zu Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist für unsere heutige Auseinandersetzung. Sag mal, hast du in letzter Zeit auch diese seltsamen Bilder im Netz bemerkt? Diesen Shrimp Jesus auf Facebook zum Beispiel. Kennst du den?
Oh ja, davon habe ich gehört. Ziemlich bizarr.
Total, oder? Oder diese Videos über Promis, die angeblich gestorben sind, was aber, naja, überhaupt nicht stimmt.
Mhm, die kursieren ja leider massenhaft.
Genau. Und vielleicht sogar ganze Ratgeber bei Amazon, bei denen man sich fragt, Moment mal, wer hat das denn geschrieben? Das wirkt irgendwie komisch.
Ja, das ist ein Phänomen, das gerade wirklich überall aufpoppt.
Und genau das nähern wir uns heute vor. Wir schauen mal hinter die Kulissen von diesem sogenannten AI-Slop oder eben KI-Schrott. Wir haben uns dafür verschiedene Quellen angeschaut, Dokus, Artikel, Analysen, um für dich mal so ein bisschen rauszufiltern, was ist das eigentlich genau? Wer steckt dahinter? Warum macht man sowas? Und vor allem, was bedeutet das für uns, fürs Internet, wie wir es kennen und vielleicht sogar für unser Denken? Lass uns das mal auseinandernehmen.
Genau, es geht darum, dieses Schlagwort mal zu entschlüsseln. Slop klingt ja schon ziemlich abwertend, ne? So wie minderwertiger Brei oder Matsch.
Ja, nicht gerade positiv.
Eben. Und gemeint sind damit halt Inhalte, die massenhaft und oft sehr billig mit künstlicher Intelligenz produziert werden. Und die Qualität, naja, die ist oft ziemlich fragwürdig. Manche sprechen ja schon vom Tod des Internets, Stichwort Dead Internet Theory.
Wow, okay.
Wir wollen mal beleuchten, ob diese Sorge vielleicht berechtigt ist und welche Mechanismen da eigentlich wirken.
Okay, super. Fangen wir mal ganz vorne an. Slop. Du sagtest, der Begriff ist relativ neu. Wo kommt der her und was genau fällt da jetzt alles drunter? Gibt es da so was wie eine Definition?
Also, der Begriff selbst ist wohl so in Internetforen und Kommentarspalten aufgetaucht. Vielleicht so ab 2022, vielleicht auch ein bisschen früher. Im Grunde beschreibt er halt diese Welle von KI-generierten Inhalten, die oft als, naja, sinnlos, repetitiv oder eben minderwertig wahrgenommen werden und die das Netz geradezu fluten.
Okay. Und was gehört da konkret dazu? Du hattest Bilder erwähnt?
Genau, das Spektrum ist echt riesig. Da sind zum einen die Bilder, solche absurden Sachen wie dieser Shrimp-Jesus, also Jesus-Figuren, irgendwie komisch mit Garnelen kombiniert.
Mhm.
Aber eben auch Fakes, die total realistisch aussehen sollen und dann viral gehen. Erfundene Katastrophen, Tiere auf Trampolinen, du hast sowas bestimmt schon mal gesehen.
Ja, klar.
Dann die Videos. Da gibt's ganze YouTube-Kanäle, die voll sind mit automatisch erstellten Clips. Oft mit Falschmeldungen zum Beispiel über angebliche Skandale oder sogar Todesfälle von Prominenten. Helene Fischer, Michael Schumacher, Heinz Hönig, die wurden da alle schon mal für tot erklärt.
Krass.
Tausende solcher Videos allein in Deutschland, die machen Millionen Klicks. Oder auf TikTok diese Brainrot-Videos. Ganz seltsame Kreaturen. Ballerina-Cappuccina, Kaktus-Elefant, Katze mit Garnelenkörper, Strawberry-Daiquiri-Cat.
Brainrot? Okay, das sagt mir jetzt nichts.
Ja, so nennt man das. Total sinnfrei, aber die Leute gucken es trotzdem. Irgendwie fesselnd halt.
Und Texte gibt's auch?
Und wie? Natürlich Texte, Artikel, die sehen auf den ersten Blick ganz informativ aus, sind aber voller Blödsinn oder dem, was man KI-Halluzinationen nennt. Google hat mal eine Halloween-Parade in Dublin als Top-Event angezeigt, die gab's aber nie.
Echt jetzt?
Ja. Oder nimm die Flut an KI-Büchern bei Amazon. Teilweise mit echt gefährlichen Fehlinformationen. Es gab Pilzratgeber, die haben giftige Pilze empfohlen.
Oh Gott, das ist übel.
Absolut. Und hinter Pseudonymen wie Helene von Waldgraben stecken dann oft keine echten Autorinnen, sondern einfach massenhafte KI-Produktionen. Die hauen dann Dutzende Ratgeber raus zu allem Möglichen.
Moment mal, du hast vorhin noch Musik erwähnt. Sogar Musik.
Ja genau, auch Musik. Auf Spotify zum Beispiel tauchen massenhaft Songs auf, die komplett maschinell erstellt wurden. Es gab diesen Fall von einem Michael Smith, der soll mit hunderttausenden KI-Songs angeblich Millionen an Tantiemen erschlichen haben.
Nicht dein Ernst? Millionen?
Ja, so wurde berichtet. Diese Fake-Artists sind halt super schwer zu fassen. Manchmal stolpert man über komplett KI-generierte Bands wie The Velvet Sundown. Die haben dann sogar Fake-Band-Fotos und alles.
Wahnsinn. Also von skurrilen Garnelen-Jesus-Bildern über Fake-News-Videos bis hin zu KI-Musik, die Millionen scheffelt. Das ist ja wirklich überall. Gibt's denn optisch irgendwas, woran man das erkennt? Du hast ja diese Shrimp-Jesus-Bilder erwähnt. Die sehen ja schon, naja, sehr speziell aus.
Ja, oft gibt es so eine wiedererkennbare Ästhetik. Manchmal wird das Glamour Glow genannt. Alles ist sehr glatt, hyperrealistisch, fast so, als würde es von innen leuchten. Oft so eine Mischung aus Malerei und Fotografie. Und was auch auffällt, der starke Einsatz von Klischees und Stereotypen.
Und woher kommt dieser Look? Liegt das nur am Prompt, also an dem, was man der KI sagt?
Nicht nur. Das liegt oft tiefer, nämlich in den Trainingsdaten der KI-Modelle. Große Datensätze wie Lion5B, das ist eine riesige Sammlung von Bildern aus dem Netz, die wurden eben oft mit Material von, naja, Shopping-Seiten oder Stockfotoplattformen gefüttert.
Ah, okay.
Und diese Bilder spiegeln halt oft ästhetische Vorlieben einer bestimmten Gruppe wider. Häufig weiß, männlich, Mittelschicht, globaler Norden. Diese Vorlieben sind quasi in die KI eingebaut. Man spricht da auch von Plattformrealismus. Diese generische, hyperreale Ästhetik, die funktioniert auf Social Media halt gut. Die passt perfekt in den Feed. Rechte Propaganda zum Beispiel nutzt das gern, weil es gut mit diesen reaktionären Klischees harmoniert.
Okay, verstehe. Aber du hattest ja auch diese Brainrot-Sachen erwähnt. Die klingen ja eher nach dem Gegenteil, total schräg und bizarr, nicht glatt gebügelt.
Richtig, genau. Nicht aller Slope ist Hochglanz. Manchmal ist er auch bewusst unrealistisch, absurd. So wie diese Katze mit Garnelenkörper.
Und das funktioniert trotzdem?
Ja, und wie. Das macht ihn aber nicht weniger erfolgreich. Im Gegenteil. Es gibt den sogenannten Bizarrness-Effekt. Der sorgt dafür, dass wir uns ungewöhnliche, skurrile Reize einfach besser merken.
Aha.
Und genau deshalb können uns gerade diese seltsamen Kreationen besonders fesseln. Die bleiben hängen.
Okay, spannend. Wir verstehen jetzt also besser, was dieser Slop alles sein kann, von glatt bis bizarr. Aber die entscheidende Frage ist doch, wer macht das alles? Sitzen da echt Leute und denken sich den ganzen Tag Garnelen-Jesus-Bilder aus? Und vor allem, warum?
Naja, es gibt da ganz unterschiedliche Treiber. Ein ganz großer ist natürlich Geld. Viele wollen damit schlicht Kasse machen.
Wie denn?
Das funktioniert über Klicks und Engagement. Facebook zum Beispiel zahlt ja unter bestimmten Umständen Prämien für virale Inhalte. Der Macher von diesem Schrimp-Jesus kam wohl aus Kenia und hat ganz gezielt mit Religion und Tieren gespielt, um Interaktionen zu provozieren. Einfach um davon zu profitieren. Andere verkaufen Accounts, die durch Slop viele Follower gewonnen haben. Oder sie schalten Werbung oder verkaufen direkt Produkte. Das geht bis zu Betrügern, die mit gefälschten Spenden aufrufen, Leute abzocken.
Und dann gibt es ja bestimmt auch noch die, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, oder? So nach dem Motto, werde reich mit KI.
Genau, das sind die Schaufelverkäufer im Goldrausch. Leute, die Online-Kurse verkaufen und dir zeigen wollen, wie du angeblich ganz easy passives Einkommen mit KI-Content generieren kannst.
Der alte Traum vom schnellen Geld, nur neu verpackt.
Exakt. Klingt verlockend, ist aber meistens, naja, zu gut, um wahr zu sein.
Okay, Geld ist also ein großer Faktor. Was gibt's noch für Motive?
Eine zweite, und die ist sehr wichtig, ist die politische Manipulation. Manchmal nennt man das auch Slopaganda, also eine Mischung aus Slop und Propaganda.
Slopaganda, gutes Wort.
Ja, ne? Es geht darum, Desinformation zu streuen und bestimmte politische Narrative zu pushen. Man sieht zum Beispiel YouTube-Kanäle, die mit KI-Videos Werbung für die AfD machen oder für Russland. Oder dieser Mythos, Lidl würde angeblich Osterhasen umbenennen, weil sie keine christlichen Symbole wollten. Das war auch so eine Sache.
Stimmt, daran erinnere ich mich.
Auch im US-Wahlkampf tauchten ja gefälschte KI-Bilder auf. Trump mit schwarzen Unterstützern, die er in Wahrheit nie getroffen hat. Oder politische Gegner in irgendwie kompromittierenden Posen. Harris mit Hammer und Sichel zum Beispiel.
Aber ist das Ziel da wirklich immer, die Leute direkt zu täuschen? Ich meine, viele erkennen doch wahrscheinlich, dass so ein Bild nicht echt ist, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt. Oft geht es vielleicht gar nicht so sehr um die direkte Täuschung, sondern mehr um Affektbewirtschaftung.
Affektbewirtschaftung?
Ja. Es geht darum, bestehende Weltbilder und Emotionen zu bestätigen, zu verstärken, die eigene Blase zu befeuern. Man teilt das Bild dann nicht unbedingt, weil man glaubt, es sei hundertprozentig echt, sondern weil es die eigene Wut oder Überzeugung perfekt ausdrückt.
Ah, verstehe. So nach dem Motto, seht her, genau so schlimm ist es.
Genau. Und KI macht diese Art von Propaganda einfach viel billiger, schneller und leichter personalisierbar als früher.
Okay, also Geld und Politik. Gibt's noch andere Gründe?
Ja, es gibt sicher auch die Experimentierfreudigen, die Spielkinder sozusagen. Leute, die einfach Spaß dran haben, diese neuen KI-Tools auszuprobieren, die Grenzen auszuloten, oft auch ganz ohne böse Absicht.
Und da wird die Grenze zur Kunst dann wahrscheinlich fließend, oder?
Absolut. Es gibt ja Künstlerinnen wie Nice Antis, die nutzen KI, um zum Beispiel kulturelle Klischees aus Singapur aufzugreifen und zu bearbeiten. Sie sieht das als Kunst, kriegt aber auch manchmal den Vorwurf, sie würde es schlopp produzieren. Die Übergänge sind da echt nicht immer klar.
Verstehe. Und das Ganze ist technisch offenbar gar nicht mehr so aufwendig?
Überhaupt nicht. Das ist ja ein Teil des Problems. Die Hürden sind extrem niedrig geworden. Es reichen oft einfache Online-Tools, die sind teilweise sogar kostenlos oder sehr günstig. Du gibst einen kurzen Befehl ein, einen Prompt und die KI spuckt dir ein ganzes Video aus, einen Text, sogar ein komplettes Buch.
Krass.
Wir haben das mal testweise probiert. Man kann absurde Videos generieren lassen, zum Beispiel über eine frei erfundene neue Regel im Fußball, dass Spieler bei einer blauen Karte barfuß weiterspielen müssen oder so. Die KI erfindet dann einfach Details drumherum.
Wahnsinn.
Oder du lässt dir einen Ratgeber über Reichtum von einem erfundenen Autor schreiben, nennen wir ihn Felix von Wohlsein, und stellst ihn bei Amazon ein. Das Know-how dafür kriegst du oft in diesen Online-Kursen, von denen wir sprachen.
Und das geht auch schon vollautomatisch, dass die KI quasi von selbst postet?
Zunehmend, ja. Man vermutet, dass da sogenannte AI-Agents eingesetzt werden. Das sind autonome Programme, die Inhalte selbstständig erstellen und verbreiten, also ohne dass ein Mensch für jeden einzelnen Post einen Befehl geben muss. Die posten dann oft massenhaft leicht veränderte Inhalte, um die Algorithmen der Plattformen durch schiere Menge zu knacken quasi. Sichtbarkeit erzwingen durch Masse. Das nennt man Brute Forcing.
Okay, also technisch immer einfacher, immer mehr Automatisierung. Und währenddessen stehen die großen Plattformen, also Facebook, Google, TikTok und Co., vor diesem Riesenproblem. Wie gehen die denn damit um? Die müssten doch eigentlich ein massives Interesse haben, das zu stoppen. Das macht doch ihre eigenen Plattformen kaputt, oder?
Tja, das ist das große Dilemma. Einerseits ist der Slop natürlich ein Problem für die. Wenn die Google-Suche voller KI-generiertem Unsinn ist, dann schadet das Google auf lange Sicht. Niemand will eine Suchmaschine, die nur Müll ausspuckt.
Klar.
Andererseits profitieren die Plattformen aber kurzfristig davon. Mehr Content, egal welcher Qualität, bedeutet oft mehr Interaktion der Nutzer, längere Verweildauer auf der Seite, mehr Daten, mehr Werbeeinnahmen.
Ah.
Facebook hat diesen Slop ja sogar teilweise direkt gefördert durch diese Prämien für virale Inhalte. Der Autor Cory Doctorow nennt diesen ganzen Prozess Shitification.
Shitification. Harter Begriff.
Ja, aber er trifft's vielleicht. Plattformen werden für uns Nutzer immer schlechter, weil die Betreiber die Bedingungen so ändern, dass sie für Werbekunden und Investoren attraktiver werden. Bis am Ende, eben oft nur noch Schrott übrig ist.
Ein echter Teufelskreis. Aber wenn das so schädlich ist, warum tun die Plattformen nicht wirklich was dagegen? Ist der kurzfristige Profit wirklich so viel wichtiger?
Es ist eben komplex. Die Erkennung ist schwierig, die schiere Menge ist riesig. Und ja, das Geschäftsmodell basiert nun mal auf Engagement, nicht unbedingt auf Qualität oder Wahrheit. Googles Versuch, das Problem mit noch mehr KI zu lösen, also diese KI-Übersichten oben bei den Suchergebnissen, der führt ja oft zu neuen, ziemlich peinlichen Fehlern.
Ach ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel wurde Barack Obama da fälschlich als erster muslimischer US-Präsident bezeichnet. Einfach weil die KI eine missverständliche Überschrift in einem Buchkapitel falsch interpretiert hat.
Oh je.
Und auch diese Kennzeichnungen KI generiert, die scheinen irgendwie wenig zu bringen. Studien deuten an, dass die Leute die Inhalte trotzdem konsumieren, selbst wenn sie wissen, dass sie von einer Maschine kommen.
Das ist ja ernüchternd. Und das wirft natürlich die Frage auf, was bedeutet das alles für uns, für die Nutzer? Ist das nur nerviger Spam oder reden wir hier über ernstere Folgen? Diese Dead Internet Theory, die du erwähnt hast, klang ja schon ziemlich dramatisch.
Ja, die Auswirkungen sind potenziell wirklich gravierend. Der offensichtlichste Punkt ist sicher die Informationsqualität und das Vertrauen. Das Netz wird einfach unübersichtlicher, chaotischer, weniger verlässlich. Suchmaschinen werden für bestimmte Anfragen, sagen wir mal Produktrecherchen oder Rezepte, zunehmend unbrauchbar. Man versinkt in so SEO-optimiertem KI-Müll.
Das kenne ich. Man sucht was und findet nur noch Schrottseiten. Ich erwische mich auch dabei, wie ich bei Google-Suchen immer öfter Reddit dranhänge, einfach nur, um echte menschliche Meinungen zu finden.
Genau. Das machen viele. Und dann kommen eben noch diese gefährlichen Falschinformationen dazu, wie bei den Pilzratgebern.
Stimmt.
Und es geht ja nicht nur um harte Fakten. KIs halluzinieren ja. Sie erfinden Dinge, sie verstehen keinen Kontext, keine Ironie. Das untergräbt das Vertrauen ins Netz ganz fundamental. Dann haben wir die Auswirkungen auf die Kreativwirtschaft. Menschliche Autoren, Musikerinnen, Künstler, aber auch Journalisten oder Influencer, die stehen plötzlich in direkter Konkurrenz zu dieser Flut von billigem KI-Content.
Mhm.
Ihre Arbeit wird entwertet, ihre Urheberrechte werden verletzt, weil die KIs ja oft auf ihren Werken trainiert wurden, meistens ohne Zustimmung oder Vergütung.
Ja, das ist ein Riesenthema.
Genau. Initiativen wie dieses Human-Authored-Siegel sind ein Versuch, dem was entgegenzusetzen, aber ob das reicht?
Und jetzt wird's ja wirklich spannend. Beeinflusst dieser ganze KI-Kram vielleicht auch unser Denken, unser Gehirn?
Da gibt es zumindest, ich sag mal, beunruhigende Hinweise auf kognitive Effekte. Ein Stichwort ist kognitives Offloading.
Kognitives Offloading, was heißt das?
Das bedeutet, wir lagern Denkprozesse an Technologie aus. Das ist an sich nichts Neues, denk nur an den Taschenrechner. Aber bei KI könnte es eben komplexere Fähigkeiten betreffen, wie kritisches Denken oder die Fähigkeit zur Recherche. Es gibt eine Studie, die legt einen Zusammenhang nahe zwischen starker KI-Nutzung und reduziertem kritischen Denken. Wobei man da vorsichtig sein muss, was Ursache und Wirkung ist.
Okay.
Eine andere Studie hat gezeigt, wenn Leute Aufgaben mit ChatGPT lösen, statt durch eigene Recherche, dann ist ihre Hirnaktivität geringer und sie erinnern sich schlechter an die Informationen.
Das ist ja krass. Aber du sagst, das ist noch nicht ganz gesichert, eher eine Hypothese.
Also die Forschung dazu steht wirklich noch am Anfang. Aber die Hinweise sind da und sollten uns definitiv zu denken geben. Dazu kommt noch der alte Eliza-Effekt. Benannt nach dem ersten Chatbot Eliza aus den 60ern.
Eliza-Effekt?
Ja, der besagt, dass wir dazu neigen, Maschinen, die Sprache verarbeiten können, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Also Verstehen, Intelligenz, Bewusstsein. Das macht uns anfälliger dafür, KI-Aussagen unkritisch zu übernehmen.
Verstehe. Und wir dürfen bei all der Technik die Menschen dahinter nicht vergessen, oder?
Absolut nicht. Das ist die oft unsichtbare Arbeit. Da stecken Millionen von Datenarbeitern dahinter, oft in Ländern wie Kenia. Die trainieren und korrigieren die KIs für Hungerlöhne, teilweise unter $2 die Stunde.
Unter $2? Wahnsinn.
Ja. Und die müssen sich teilweise durch psychisch extrem belastende Inhalte klicken, Gewaltbilder, Missbrauchsdarstellungen, alles Mögliche, um die KI sicherer zu machen. Eine Arbeit, die kaum jemand sieht oder wertschätzt.
Das ist echt heftig. Und für die Gesellschaft als Ganzes, du hattest ja schon Slowpaganda erwähnt.
Genau, die Auswirkungen auf die Demokratie sind ein riesiges Thema. Diese Flut an Slop und gezielter Desinformation, die kann öffentliche Diskurse total verzerren. Politische Manipulation wird massiv erleichtert. Und es wird für seriöse Informationen, für echten Austausch immer schwerer, überhaupt noch durchzudringen. Wenn Lärm und Täuschung überhand nehmen, dann erodiert die Basis für eine informierte Debatte. Das ist gefährlich.
Puh, das ist echt eine ganze Menge an ziemlich düsteren Aussichten. Steuert das Netz also wirklich auf den Abgrund zu? Müssen wir uns Sorgen machen, dass das Licht ausgeht im offenen Web, so wie wir es kannten?
Naja, das ist zumindest das pessimistische Szenario. Dass der Slop, das offene, dezentrale Web, also Blogs, Foren, unabhängige Seiten, unbenutzbar macht. Dass die einfach untergehen in dieser Flut. Und dass sich die Macht dann noch stärker bei den wenigen großen Tech-Konzernen konzentriert, die über ihre KI-Modelle und Plattformen kontrollieren, was wir überhaupt noch sehen und wissen. Und die Nutzer, die wenden sich dann frustriert ab oder ziehen sich in geschlossene Systeme zurück, wie private Chats.
Das klingt nicht gut. Gibt es denn noch Hoffnung? Irgendein Lichtblick in diesem ganzen Schrott-Szenario?
Doch, ich denke schon. Die Hoffnung liegt vielleicht in einer Gegenreaktion.
Aha.
Andererseits könnte, und das ist vielleicht paradox, eine neue Wertschätzung für das Menschliche entstehen. Für das Authentische, das Handgemachte. Vielleicht sogar für das Unperfekte, das Ecken und Kanten hat.
Du meinst, gerade weil der KI-Content oft so glatt, so generisch und voller Klischees ist, sehen wir uns dann wieder mehr nach der echten menschlichen Perspektive, nach dem, was nicht perfekt ist.
Das könnte gut sein, ja. Dass wir wieder lernen, das Besondere an menschlicher Kreativität zu schätzen. Die einzigartige Stimme, die persönlichen Erfahrungen, ja vielleicht sogar die Fehler, die das Menschliche ja ausmachen. Es könnte uns dazu bringen, bewusster zu werden, was wir konsumieren, aber auch, was wir vielleicht selbst in die Welt setzen wollen.
Okay, lass uns die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammenfassen. AI-Slop ist also definitiv mehr als nur ein bisschen nerviger Spam im Netz.
Absolut.
Halt. Und die Motive dahinter sind vielfältig. Profitgier, politische Absichten oder manchmal auch nur Spielerei. Der Kern des Problems ist aber, dieser ganze Schrott untergreift aktiv unser Vertrauen in Online-Informationen. Er bedroht die Existenzgrundlage von menschlichen Kreativen, Autoren, Künstlern, Musikern. Und das finde ich vielleicht am beunruhigendsten. Er könnte schleichend unsere Fähigkeit zum kritischen Denken schwächen.
Genau. Gleichzeitig zwingt uns dieses Phänomen aber auch mal fundamental darüber nachzudenken, was uns menschliche Kreativität eigentlich wert ist, was uns Kommunikation bedeutet, was ein funktionierendes, vertrauenswürdiges Netz uns wert ist. Man könnte es fast als eine Art digitale Umweltverschmutzung sehen. Aber vielleicht regt uns diese Verschmutzung ja auch dazu an, wieder bewusster zu werden, genauer hinzuschauen und den Wert von echter menschlicher Interaktion und von einzigartigen Perspektiven neu zu entdecken.
Und das bringt uns direkt zu einer Frage an dich da draußen, die uns zum Nachdenken anregt. Wie gehst du denn persönlich mit dieser Flut an KI-generierten Inhalten um? Scrollst du einfach weiter? Ärgerst du dich im Stillen? Oder versuchst du vielleicht schon bewusst gegenzusteuern, indem du vielleicht gezielt menschliche Kreative unterstützt, deine Quellen noch kritischer prüfst oder dich bewusst in vertrauenswürdigere Ecken des Netzes zurückziehst? Wo ziehst du für dich die Grenze zwischen einem KI-Werkzeug, das ja vielleicht auch nützlich sein kann, und dem, was du als wertlosen Slop empfindest? Eine Frage, die uns sicher noch eine ganze Weile begleiten wird. Das war unsere heutige Analyse bei Prompt mich mal. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Tschüss.